Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Um 13 Uhr trat Mats Malm, der neue ständige Sekretär der Schwedischen Akademie, vor die Presse.
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.
Ich bin viel zu jung für den weltweit wichtigsten Literaturpreis, hat Olga Tokarczuk unserem Sender gesagt, und wenig später erreichte sie die umwerfende Nachricht. Peter Handke hat in seinem über 50 Jahre dauernden Schriftstellerleben schon gut 3 Dutzend Auszeichnungen erhalten, aber auch aberkannt wurde ihm wegen seiner Nachsicht für den serbischen Präsidenten Milošević schon ein Preis. Er soll ungläubig reagiert haben, als der Anruf aus Stockholm kam. Wir sprechen über die Bedeutung beider Autoren und kommentieren die Zusammensetzung des neuen Gremiums, das die Literatur-Nobelpreisträger wählt. Die Frage, wie viel Angst rechter Antisemitismus in Deutschland macht, drängt sich mehr denn je auf. Wir sprechen mit der Autorin Olga Grasnova.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wenn eine schreckliche Tat einen tieferen Einschnitt bedeutet, dann spürt man das geradezu körperlich. Das Entsetzen kriecht einen an. So ging es gestern vielen in diesem Land, nachdem sie von den Morden in Halle erfuhren. Das deutsch-englische Kauderwelsch, in dem der Attentäter sein Hantieren mit Waffen kommentierte, ist abgehört worden und sein 11-seitiges Manifest gelesen. Nicht weiße Deutsche umbringen, Juden bevorzugt. Das war das erklärte Ziel des Mörders, den der Generalbundesanwalt am Nachmittag vernommen hat. Am Telefon erreichen wir Olga Grasnova. Zuletzt ist von ihr ein Roman über die Heimatlosigkeit und Verlorenheit von Migranten erschienen. Gott ist nicht schüchtern. Guten Abend, Frau Grasnova.
Guten Abend.
Sie sind 1996 mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen, aus Aserbaidschan, wohin Ihre jüdische Großmutter vor den Nazis geflohen war. Die Zahl antisemitischer Straftaten hat um 20% zugenommen. Dass jemand versucht, Besucher einer Synagoge zu erschießen am höchsten jüdischen Feiertag, das ist neu. Ist für Sie damit ein Grad der Bedrohung erreicht, der nicht mehr mit Absichtsbekundung zugedeckt werden kann?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir diesen Grad schon längst erreicht haben. Das ist auch vor allem in den letzten Jahren, hat sich unsere Sprache sehr verändert. So wie wir mittlerweile über Minderheiten geredet werden, was mittlerweile als in Deutschland salonfähig geworden ist, das ist nicht neu. Und auch für mich kommt diese Tat nicht wirklich überraschend. Vor allem natürlich auch, dass es viele Vorläufe gab. Es gab den Mord an Walter Lübcke, es gab den NSU-Mord. Das ist leider keine allzu große Überraschung. Und ich fürchte, das ist auch erst der Anfang. Wir werden uns noch an solche Attentate gewöhnen müssen.
Diese Attentäter hat offenbar allein gehandelt. Tun sich politische Verantwortliche in Deutschland schwer damit, rassistische, antisemitische Gewalttaten auch in einer globaleren Perspektive zu sehen und dann auch aufzudecken?
Deutschland tut sich auf jeden Fall schwer damit, über rassistische Gewalt zu sprechen. Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Ich meine, es wird auch immer wieder darüber berichtet, dass rassistische Gewalt zugenommen hat, dass eine Radikalisierung stattfindet, aber rassistische Gewalt wird immer noch klein geredet, es wird immer noch von Einzeltätern gesprochen. Aber es ist halt eine große Frage, ob er wirklich ein Einzeltäter war. Ich meine, natürlich hat er allein gehandelt, aber der muss trotzdem irgendein Unterstützungsnetzwerk gehabt haben. Sowas kommt nicht von ungefähr.
Ja, er sprach Englisch, wenn auch bruchstückhaft. Er hat sicherlich eine internationale Gruppe vor Augen gehabt. Was meinen Sie, warum können Experten nicht mithalten und die digitalen Absprachen von Neonazis durchkreuzen?
Ich meine, natürlich ist es wahnsinnig schwer, tatsächlich die einzelnen Einzeltäter herauszufiltern, wobei wir auch dafür den Geheimdienst haben, aber gut. Aber trotzdem, ich glaube, wir brauchen trotzdem eine Maßnahme gegen diese Netzwerke an sich. Dass die Leute sich trotzdem übers Internet schon allein solche Videos verbreiten können, solche Gewaltaufrufe verbreiten kann und dass es anscheinend überhaupt ein Netzwerk gibt, wo so etwas salonfähig ist und hofiert wird. Ich meine, der Attentäter hat sich auch sehr zielgerichtet an das Netzwerk gerichtet. Also es gab eine Ansprache und ich glaube, gegen dieses Netzwerk kann man höchstwahrscheinlich mit Sicherheit etwas unternehmen.
Weil im Denken von Neonazis Juden ja immer wieder als das Weltübel herhalten müssen und der Holocaust glattweg geleugnet wird, ist es damit getan, dass der Bevölkerung jetzt nahegelegt wird, zum Beispiel einen Davidstern an der Kette zu tragen, um aktiv Solidarität zu bezeugen?
Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht daran, dass sie sich irgendjemand noch einen Davidstern umhängen müsste oder eine Kippe anziehen. Das halte ich ehrlich gesagt einfach nur für albern. Ich glaube, was uns aber sehr gut tun würde, dass wir tatsächlich über Rassismus und Antisemitismus sprechen, über die Strukturen, die dazu führen, über eine Sprache.
Und was wünschen Sie sich da genau? Was verlangen Sie jetzt nach den Morden in Halle von der Politik?
Dass man tatsächlich gegen Rechtsextremisten deutlich schärfer vorgeht, dass man zum Beispiel gegen die Rechtsextremisten bei der Polizei oder zum Beispiel bei der Frankfurter Polizei, bei der hessischen Polizei oder schon allein in der Bundeswehr, dass man tatsächlich endlich die Strukturen offenlegt und dagegen vorgeht und das nicht immer als Einzelgängertum abstreitet. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, auch für einen der ersten.
Erleben Sie das, um nochmal darauf zurückzukommen, auf den Punkt davor, dass die Politik, dass Bundespolitiker sich nicht abgrenzen oder dass Parteigänger, die rassistisches Vokabular verwenden, dass sie das nicht konkret angehen und namhaft machen?
Es kommt natürlich immer darauf an, auf die einzelne Partei. Das ist zum Beispiel bei der AfD, glaube ich nicht, dass es eine tatsächliche Abgrenzung gibt in den größten Teilen der Partei, auch wenn so getan wird als so. Aber es ist zunehmend, wir müssen auch nicht nur auf die Abgrenzung achten, sondern allein auf uns in Diskursen, welche Vokabeln wir benutzen, welche Vokabeln wir nicht benutzen und wie wir überhaupt über Menschen reden und wie wir eine Minderheit überhaupt erst erschaffen und sie als Minderheit markieren und dann natürlich auch zwangsweise ausschließen.
An welche Vokabeln denken Sie?
Genau, es ist schon alleine, wenn man immer jemanden als den Juden oder es ist die Juden, die Muslime, die anderen, das fängt schon da an und das ist natürlich auch schon allein dieser Spruch, man darf ja wohl nur sagen kann, das ist schon allein die ganze Diskussion um das N-Wort, die wir hatten. Es gibt sehr viele Beispiele, aber ich weiß nicht, ob das jetzt nicht zu weit führt.
Frau Grasnober, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Im Jahr von Olga Tokarczuks Einschulung 1966 begann Peter Handkes Karriere mit der Publikumsbeschimpfung. Seit bald 30 Jahren lebt er am Rand von Paris und durchstreift auf der Cannes den naheliegenden Wald. Landschaft, das hat er immer wieder erzählt, rhythmisiere ihn. Sie ist ein Muster, das seine Fantasie in Schwung bringt. Sie befeuert die Sehnsucht nach dem zusatzlosen, puren Gelten lassen der Dinge. Im Literaturarchiv Marbach, dem Peter Handke weit über 100 Tagebücher überlassen hat, erzählte er vergangenes Jahr.
Also als ich im Internat war, gab es eine Zeit lang eine Mode, dass jeder Internatsschüler Tagebuch geführt hat, aber in dieses Spiel habe ich nicht einsteigen können. Ich habe dann Notizbücher geführt für längere Arbeiten, für Theaterstücke vor allem und auch für Prosaarbeiten. Also es waren im Grunde keine Tagebücher, es waren im Sinn von Bertolt Brecht waren das Arbeitsbücher. Und dann habe ich gemerkt mit der Zeit, dass es zu bedauern ist, denn vieles, was nebenbei so als Form, Sprachform einem begegnet, ist ein Moment da und verschwindet wieder. So wie eine, muss man ja nicht sagen, eine Sternschnuppe, aber eine Art von Schnuppe, die vorbeigeht. Und dann habe ich mich trainiert mit der Zeit, diese Art von Schnuppe in der besonderen Form, die es nur einmal gibt, für mich jedenfalls, festzuhalten. Wie eine Art, das ist eigentlich ein Paradox, eine Art von Waffe, wie den Western-Deal. Aber eine Waffe, die eigentlich eine freundliche ist, was ein Paradox ist, das eigentlich stimmt in dem Fall. Und so ist es bis jetzt geblieben.
Also, man muss sich das so vorstellen, wie ein Westernheld zieht Peter Handke statt eines Colts ein Notizheft aus der Hosentasche und hält Alltagsbeobachtungsskizzen, Reiseeindrücke fest. Über 30.000 Tagebuchseiten hat er in den vergangenen 25 Jahren gefüllt. Sie sind Teil eines ungeheuer umfangreichen Werkes, das nicht unbedingt in zwei Teile zerfällt, aber Peter Handkes Haltung zu Serbiens Rolle im Jugoslawienkrieg lädt doch ein von einem davor und danach zu sprechen. Am Telefon begrüße ich den Literaturkritiker und Autor Helmut Böttiger. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ich gebe zu, dass ich mit der Lektüre bei Handkes Versuch über die Müdigkeit und noch einmal für Thukydides stehen geblieben bin. Danach habe ich ihn nur noch in längeren Auszügen gelesen. Was, Helmut Böttiger, ist mir verloren gegangen? Was sollte ich eventuell nachholen?
Stehen geblieben sind. Also in seinem Spätwerk gibt es nochmal ein herausragendes Buch, das ist die Moravische Nacht. Da geht er den ganzen Obsessionen und Mythen seines poetischen Lebens noch einmal nach. durchaus auch mit Zügen von Selbstironie, die man ihm nicht so ohne weiteres zutraut. Und zu meinen Lieblingsbüchern gehört auf jeden Fall der Versuch über die Jukebox, weil da ist Handke ganz bei sich selbst. Aus kleinen, unscheinbaren Geschehnissen entfaltet er eine ganze Welt. Entlegene Jukebox-Geräte in Gaststätten, die man normalerweise links liegen lässt, da zaubert er dann Entdeckungen hervor. Und er beschreibt, wie er einmal als Jurastudent Anfang der 60er Jahre in Graz zum ersten Mal in einer schäbigen Jukebox die Beatles gehört hat und fragt dann, wann würde je wieder solch eine Anmut in die Welt treten? Und in dieser Frage steckt schon der ganze Handke.
Seine Schreibpraxis umfasst über 50 Jahre. Was, würden Sie sagen, unterscheidet den frühen vom späten Handke?
Ja, das ist tatsächlich auffällig, dass er sich im Lauf seiner Tätigkeit sehr stark entwickelt hat, sehr viele Wendungen genommen hat. Sein erster Roman, Die Hornissen, den er als 24-Jähriger veröffentlicht hat, 1966, der ist sehr stark vom Nouveau Roman geprägt. Es gibt keine Subjektivität, die von sich behauptet, als Ich der Welt gegenüber zu stehen, sondern es sind Sprachmaschinerien, Beschreibungen, obwohl er natürlich immer ablehnen würde, vom Nouveau Roman beeinflusst gewesen zu sein. Allerdings im selben Atemzug kann er dann erzählen, dass er bei Alain Robbe-Grillet, dem Erfinder oder dem Protagonisten des Nouveau Roman in Paris, dann selber einmal geklingelt hat. Aber solche Widersprüche oder Spiele, die sind typisch für Handke. Und nach diesem experimentellen Anfang war seine größte Zeit, wo er tatsächlich Bestsellerautor war in den 70er Jahren mit Büchern wie Der kurze Brief zum langen Abschied, Die Angst des Thomanns beim Elfmeter, Wunschloses Unglück. Da hat er tatsächlich die Bestsellerlisten gestürmt und war auf Platz 1. In seiner Küche hängen auch immer noch die Bestsellerlisten, die er aus dem Spiegel ausgeschnitten hat, wo er da oft an Platz 1 stand. Und in diesem Moment, vor allem in dem Buch Wunschloses Unglück, das ist so etwas wie ein autobiografischer Befreiungsschlag gewesen. Da ändert sich dann sein Ton, da schreibt er zum ersten Mal über seine Sozialisation in Österreich, in diesem Kärntner Dorf, das sozial sehr schwierig war, eine kleinbäuerliche Existenz. Und diese autobiografische Befreiung führte zu einem Erzählton, der in den 70er Jahren schon sehr einzigartig war und ihn zu dem führenden Popautor überhaupt gemacht hat. Das Interessante ist aber, dass er im Gegensatz zu vielen seiner Altersgenossen dann diese Popliteratur überwunden hat, weil die Literatur eben etwas anderes ist als der medial vermittelte Konsens, und er suchte dann nach einer neuen poetischen Sprache. Das ist sein umstrittenes späteres Werk.
Der französische Autor Georges Arthur Goldschmidt hat Kafka und Walter Benjamin ins Französische übersetzt und Peter Handkes Bücher bis zum Erscheinen von Mein Jahr in der Niemandsbucht, ein Märchen aus den neuen Zeiten. Er hat ihn quasi bekannt gemacht in Frankreich, und Frankreich ist Handkes Wahlheimat. Dann war Schluss für Goldschmidt, er konnte es einfach nicht ertragen, dass der ehemalige Freund so verbissen Gerechtigkeit für Serbien einforderte. Warum polarisiert Peter Handke so? Warum gibt es Autoren, Übersetzer, die ihm die Freundschaft aufkündigen?
Ja, Sie haben ja auch gleich am Anfang das Eintreten von Milosevic erwähnt. Das wurde medial natürlich zu einem Wendepunkt, auch in der Rezeption von Handke. Es ist allerdings so, dass man Handke da nicht unbedingt politisch verstehen kann, weil er spricht von dem verlorenen Jugoslawien. Das ist das Traumland seiner Kindheit. Seine Mutter war slowenischer Herkunft, und das nahegelegene Jugoslawien war für ihn so eine Märchenlandschaft, eine Mythenlandschaft. Und dass dieses Jugoslawien zerstört worden ist, das hat ihn umgetrieben. Und aus heutiger Sicht waren seine politische Stellungnahme auch gar nicht so abseitig, weil damals galten die Serben als die Bösen, die Kroaten als die Guten, und auch die Außenpolitik der westlichen Länder hat eigentlich einen Keil in dieses zerfallende Jugoslawien hineingetrieben, das moralisch unterfüttert war. Und da hat sich Handke sehr aufgeregt. Er ist ein sehr impulsiver Mensch, er kann sehr jähzornig sein, und dieses überstürmende poetisch-romantische Temperament, das reibt sich sehr oft an politischen Tagesverhältnissen, und das macht der Handke auch immer umstritten, weil er sich einer Konsenskultur immer verweigert hat, auch den Konventionen des bürgerlichen Sprechens. Das ist aber etwas, was er mit vielen einzelgängerischen, randgängerischen Schriftstellerexistenzen auch in der Vergangenheit teilt.
Wer beim britischen Wettanbieter Nicerod auf Peter Handke gesetzt hat, bekam heute den 21-fachen Einsatz ausgezahlt. Der oft wie ein Weltflüchtling wirkende Peter Handke wird im Dezember nach Stockholm reisen. In einer ersten Reaktion hat er heute auch bemerkt, dass ihn die Auszeichnung bewege. Mein Dank geht an dieser Stelle an den Literaturkritiker Helmut Böttiger. Ihnen, Herr Böttiger, noch einen schönen Abend.
Ja, danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk erhält den Literaturnobelpreis für das Jahr 2018. Und bei den Literaturtagen in Bielefeld dürfte die pure Aufregung geherrscht haben, denn Olga Tokarczuk befindet sich seit gestern auf einer Lesereise durch deutsche Städte und in Bielefeld hat sie heute Station gemacht. Im Gepäck hat Olga Tokarczuk die Jakobsbücher, ihr gerade auf Deutsch erschienenes Opus Magnum, in dem sie ein anderes Geschichtsbild als das gängige romantische mit vielen heldenhaften männlichen Akteuren entwirft. Der Roman Die Jakobsbücher spielt im 18. Jahrhundert, als sich auf der europäischen Landkarte ein polnisch-litauisches Königreich von der Ostsee bis weit in die heutige Ukraine erstreckte. Im Mittelpunkt steht der legendäre jüdische Reformer Jakob Frank, der im Osten Polens zur Welt kam und 1791 in Offenbach am Main starb. Olga Tokarczuk.
Das Buch ist sehr europäisch. Es spielt in Polen. Schauplatz könnte aber auch ebenso Italien oder Deutschland sein. Es geht im Kern darum, wie sich eine Gesellschaft in der Krise entwickelt. Wir haben es in Polen jener Zeit mit einer Wirtschaftsflaute zu tun. Und genau in diesem Moment kommt eine Gruppe von Fremden, Andersgläubigen, die wir heute als Immigranten bezeichnen würden. Menschen mit anderer Religion, anderer Sprache, die sich aber mit bestimmten Schichten der Bevölkerung verständigen können. Genau genommen ist es die Geschichte darüber, wie eine Gesellschaft diese Neuen aufnimmt, sie quasi aufsaugt.
Am Sonntag wird in Polen ein neues Parlament gewählt und diese Wahl empfindet Olga Tokarczuk als historisch bedeutsam, denn auf dem Spiel, so sieht sie das, stünde ein Rückschritt in vordemokratische Zeiten.
Heute ist es die neue Ideologie in Polen, die wieder Geschichtsfälschung betreibt. Sie propagiert ein Polen, das sich angeblich von seinen Knien erhebt. Dieser Trend ist in vollem Gange und überrollt uns gerade wie eine Lawine. Wir müssen etwas tun, darüber reden, um diese Krankheit zu überwinden, kluge Leute zu werden, die mit ihren guten Zeiten in der Geschichte ebenso zurechtkommen wie mit ihren dunklen Seiten. Eine Gesellschaft formiert sich nicht aus dem Nichts. Sie muss solche Fragen immer wieder neu verhandeln. Unsere Vielfalt ist mir sehr wichtig.
Und deshalb schreibt Olga Tokarczuk Bücher. Sie führt zusammen mit ihrem Mann einen kleinen Verlag, hat ein Kurzgeschichtenfestival in Wrocław gegründet und sie redet Klartext. Auf dem Weg nach Polen habe ich die Schriftstellerin, Übersetzerin und Journalistin Magdalena Paris erreicht. Guten Abend, Frau Paris.
Hallo.
Was bedeutet Olga Tokarczuk polnischen Leserinnen und Lesern, beziehungsweise welche Rolle spielt sie als öffentliche Person in Polen?
Sie ist in Polen die bekannteste Autorin schon seit Jahren. Sie schreibt nicht seit 5 oder seit 10 Jahren. Olga Tokarczuk schreibt seit 30 Jahren. Und vielleicht ist es auch wichtig zu erwähnen, dass genau vor 30 Jahren ihr erstes Buch erschienen ist. Das hieß damals Stadt in Spiegeln. Das war so ein Gedichtsband. Und ein paar Jahre später folgte gleich der große Roman Die Reise der Buchmenschen, die natürlich auch mit sämtlichen Preisen überschüttet wurde. Also für uns natürlich, für die polnische Community, ist sie eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Autorin, Schriftstellerin unserer Zeit. Auch im Ausland hat sie schon mehrere Auszeichnungen bekommen. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt für uns aber nicht so überraschend, also auch wenn sich das jetzt so merkwürdig anhört, dass sie Nobelpreis bekommen hat. Denn sie wurde seit Jahren als der Name in Polen erwähnt. Also entweder ihr Name oder der Name von Adam Zagajewski. Immer wieder hat die polnische, sag ich mal, Kulturwelt damit gerechnet, dass Olga Tokarczuk den Preis bekommen könnte.
Wie sind denn, Frau Paris, die Reaktionen auf die Entscheidung der schwedischen Akademie in Polen ausgefallen? Gab es lauten Jubel?
Ja, überraschenderweise ja. Aber dazu muss ich eine kurze Geschichte erzählen, wenn Sie mir erlauben. Vor ein paar Tagen wurde in einer politischen Sendung einer sehr bekannten von Monika Olejnik, der Kulturminister Piotr Gliński, eingeladen. Und dort wurde er nach zwei wichtigen Preisen gefragt, weil das ist so eine große kulturelle Woche praktisch in Polen jetzt, weil dort wurde der Nike-Preis verliehen. Und als er nach der Olga Tokarczuk gefragt wurde, hat er gesagt, naja, er hätte schon versucht, die Bücher von ihr zu lesen, aber er hatte nie geschafft, irgendeins zu Ende zu lesen. Daraufhin können Sie sich vorstellen, tausende Menschen und gibt es im Internet. Aber heute, interessanterweise, naja, PR in Polen kurz vor den Wahlen, Sie wissen schon, wie Sie zu agieren haben. Heute schrieb der Piotr Gliński auf einmal, naja, der Nobelpreis, auf Twitter schrieb er das, der Nobelpreis für Olga Tokarczuk ist ein klarer Beweis dafür, dass die polnische Kultur auf der ganzen Welt geschätzt wird. Auch der polnische Präsident Duda hat ihr gratuliert und Bravo mit Ausrufezeichen. Also heute war die Narration ganz anders als noch vor zwei Tagen, interessanterweise. Naja, wer kann schon mit dem Nobelpreis aufnehmen, kurz vor den Wahlen?
Können Sie sich, Frau Paris, vorstellen, dass das Stockholmer Gremium mit der Wahl von Olga Tokarczuk auch ein Signal setzen wollte, so kurz vor der Parlamentswahl am Sonntag?
Eigentlich klingt die Frage so einfach. Aber ich glaube wirklich nicht, dass sie so einfach zu beantworten wäre, weil, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, wurde Olga Tokarczuk seit mehreren Jahren als Geheimtipp für diesen Preis gehandelt. Aber natürlich, nachdem ich vor zwei Tagen das Interview von Gliński gehört habe, dachte ich mir, das kann doch einfach nicht wahr sein, was dieser Mensch da über Olga Tokarczuk erzählt. Und die größte Überraschung wäre, wenn sie jetzt diesen Nobelpreis bekommen hätte, ja. Und heute hören wir, sie bekam den Preis. Also ich würde diese Frage schon mit Ja antworten.
Die Schriftstellerin, Übersetzerin und Journalistin Magdalena Paris zum Literaturnobelpreis für die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk. Besten Dank, Frau Paris.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Jahrelange Indiskretion, Angebereien mit Insiderwissen und obendrein sexuelle Übergriffe haben die schwedische Akademie zu einer Selbstreinigung gezwungen. 2019 sind die Stühle im Skandalhaus wieder besetzt mit mehr Frauen als zuvor. Das Verfahren, zwei Auszeichnungen in einem Jahr zu verleihen, kommentiert Wiebke Poromka aus unserer Literaturredaktion.
Man darf gratulieren. Nicht den beiden Literaturnobelpreisträgern, sondern der schwedischen Akademie. Eine Gratulation allerdings, die allenfalls zynisch erfolgen kann. Mit der Entscheidung, den Literaturnobelpreis in diesem Jahr doppelt, das heißt auch nachträglich für das vergangene Jahr zu verleihen, wird die Lücke geschlossen, die in der Liste der Literaturnobelpreisträger geklafft hätte. Wir erinnern uns. 2018 wurde der Literaturnobelpreis nach Skandalen um die Akademie nicht vergeben. Sexuelle Übergriffe, Weitergabe von internen Informationen, eine vermeintlich altehrwürdige Institution stand vor einem Scherbenhaufen. Natürlich muss man der Akademie zugestehen, sich zu reformieren und neu aufzustellen. Aber wäre es nicht unabdingbarer Bestandteil einer solchen Reformation gewesen, dass man der eigenen Geschichte, auch dem eigenen Versagen, dabei Transparenz verleiht? Dazu hätte es der Lücke von 2018, die eine sprechende Lücke war, bedurft. Es ist durchaus möglich, einen Literaturnobelpreis nicht zu vergeben. In den Jahren 1914, 1918, 35 sowie 40 bis 43 war dies der Fall. Was nun aber durch diese Doppelvergabe erfolgt, kommt der Vertuschung eines hässlichen Kapitels von Akademie und Nobelstiftung gleich. Wer in ein paar Jahren auf die Historie der Nobelpreisträger schaut, wird keine Unregelmäßigkeiten mehr feststellen können. Souverän ist diese Haltung von Akademie und Nobelstiftung nicht und wirft einmal mehr die Frage auf, gehört der Literaturnobelpreis nicht vielleicht ganz abgeschafft? Eben diese Abschaffung forderte bereits im Jahr 2014, also weit vor dem Bekanntwerden der Skandale, ein österreichischer Schriftsteller. Der Literaturnobelpreis, so seine Begründung, bringe lediglich einen Moment der Aufmerksamkeit. Der Literatur helfe er mit seiner falschen Kanonisierung jedoch nicht. Wie dieser Schriftsteller hieß? Peter Handke, Literaturnobelpreisträger 2019.
Für Fazit kommentierte Wiebke Poromka die Doppelvergabe des Literaturnobelpreises.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Am 1. Oktober war Karel Gott im Alter von 80 Jahren gestorben. Morgen werden in Prag Zehntausende Abschied von dem Schlagerstar nehmen. Im Laufe seiner langen Karriere verkaufte er nach Schätzung mehr als 50 Millionen Tonträger. In der tschechischen Hauptstadt werden morgen auch viele Fans aus Deutschland erwartet. Peter Lange.
Die Polizei rechnet mit etwa 300.000 Menschen, die den Sarg des populären Sängers sehen möchten, der vergangene Woche an einer Krebserkrankung gestorben ist. Karel Gott wird im Schofin-Palais auf der Slaveninsel aufgebahrt. Die Warteschlange davor wird sich eher nach Kilometern als nach Metern bemessen. In welchem Rahmen der überaus populäre Sänger beigesetzt werden soll, ist zu einem Politikum geworden. Karel Gott bekommt nun kein Staatsbegräbnis, aber doch eine Trauerfeier mit staatlichen Ehren. Soldaten werden am Sarg eine Ehrenwache halten und die Fahnen in Prag wehen auf Halbmast.
Der riesige Andrang stellt Prag vor große Herausforderungen, zumal es in der tschechischen Hauptstadt morgen noch weitere Großveranstaltungen gibt. Am Samstag wird Tschechien mit einem nationalen Trauertag und einem Gottesdienst im Prager Veitsdom an den Sänger erinnern. Und auch in der nächsten Meldung geht es um die Goldene Stadt. Peking hat nämlich die Städtepartnerschaft mit Prag gekündigt. Grund ist eine Klausel im entsprechenden Vertrag, in dem die Ein-China-Politik der chinesischen Regierung anerkannt wird. Der aktuelle Magistrat der tschechischen Hauptstadt wollte diesen Passus streichen. Das lehnten die Stadtverantwortlichen in Peking ab und sie reagierten ziemlich pikiert. Unter anderem wurde eine Tournee des Prager Symphonieorchesters abgesagt. Jetzt beschloss die chinesische Hauptstadt, die Städtepartnerschaft nach knapp 4 Jahren ganz zu kündigen. Peking kam damit Prag zuvor. Die Stadt hatte ihrerseits beschlossen, die Städtepartnerschaft nicht fortzusetzen. Das Berliner Ensemble hat zur Eröffnung seiner zweiten Spielstätte ein Experiment gewagt. Besucher konnten selbst entscheiden, was ihnen die Vorstellung im neuen Haus wert ist. Nach 7 Abenden im September hat das Theater nun Bilanz gezogen. Und die ist schon etwas enttäuschend, denn die Zuschauer bezahlten weniger, als ein reguläres Ticket kostet. Nämlich im Durchschnitt nur 9 Euro, statt zwischen 13 und 29 Euro. Immerhin waren an den Abenden mehr neue Zuschauer im Theater. Etwa jeder 4. Besucher sei erstmals im Berliner Ensemble gewesen, das sagte Intendant Oliver Riese. Eine Fortsetzung des Zahlungsexperiments ist allerdings nicht geplant.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Bochumer Symphoniker und das Bochumer Schauspielhaus feiern in diesem Jahr 100. Geburtstag. Und das gemeinsam mit der Uraufführung des Auftragswerkes Ein Fest für Mackie. Wer an Mackie Messer denkt, liegt fast richtig. Komponist Moritz Eggert und Autor Martin Becker beziehen sich nicht direkt auf Brechts berühmte Drei-Groschen-Oper, aber auf deren Vorlage, die bald 300 Jahre alte Beggar's Opera von John Gay. Generalmusikdirektor Steven Sloan hat dirigiert, Intendant Johann Simons führte Regie und das Bühnenbild entwarf er auch. Also viel Prominenz am Start. Stefan Keim war dabei. Guten Abend.
Guten Abend.
Ist das Fest eine bissige Satire?
Nee, überhaupt nicht. Es ist, um das gleich vorwegzunehmen, eine absolute Peinlichkeit, die ich mir auch gar nicht wirklich erklären kann. Aber vielleicht erkläre ich doch erstmal ein bisschen, was passiert. Also Mackie ist inzwischen Mackie ohne Messer und er hat sich in eine Art Turm zurückgezogen, sitzt dort von der Welt abgewandt in einem Schlafanzug und beklagt sein Schicksal. Seine geliebte Polly leitet zusammen mit einer anderen Frau eine Kneipe, die heißt Zur Ewigkeit. Und da sitzen ganz viele Verlierertypen herum, die alle so heißen, wie man eben aus der Drei-Groschen-Oper und aus der Beggar's Opera die Leute kennt. Da ist zum Beispiel ein Ex-Polizist namens Brown, der früher auch mal ein Tiger war. Da ist eine Psychologin namens Jenny, also die Seeräuber-Jenny original, die sich nicht mehr dran erinnern kann, wie ihr großer Geliebter von einst einmal hieß. Und da ist ein alter Bergmann, der sehr darüber trauert, dass er nur 24 Jahre in die Grube gefahren ist. Denn wenn er es 25 Jahre geschafft hätte, dann wäre er zu einem 3-wöchigen Urlaub mit Skatabenden eingeladen worden.
Aber was bleibt? Zerstörte Hände, zerstörtes Herz. Und Hustenschmerz.
Also Ruhrgebietsklischees zuhauf dort auf der Bühne und nicht irgendwie ironisch unterfüttert oder gebrochen oder gar schauspielerisch irgendwie witzig gemacht. Nein, auf die Bühne gekübelt, ein zähes Requiem über ein Ruhrgebiet, das es schon längst nicht mehr gibt.
Also Klischees, ja, aber wie stark ist der Bezug zum Ruhrgebiet? Kneipenkantate für Bettler, Bergleute und Betrunkene, so heißt ja die Gattungsbezeichnung.
Ja, die ist schon sehr stark. Also auch der Bochumer Oberbürgermeister wird mit Namen genannt, also es wird auch lokal verortet, denn diese Kneipe zur Ewigkeit feiert auch 100. Geburtstag. Was für ein Zufall, wie die Bochumer Symphoniker und das Bochumer Schauspielhaus, aber der Oberbürgermeister kommt nicht, der geht lieber zu den Kaninchenzüchtern. Wenn er allerdings gewusst hätte, was ihn da erwartet, kann man nur sagen, der Mann hat Geschmack.
Der 53-jährige Moritz Eggert gilt als einer der humorbegabtesten unter den deutschen Komponisten. An welchem Stil orientiert sich denn seine Musik?
Die ist schon sehr an der Drei-Groschen-Oper orientiert und die Bochumer Symphoniker unter Leitung von Stephen Sloan geben sich auch alle Mühe, das zackig und schwungvoll zu präsentieren. Also wenn Tiger Brown zum Beispiel singt, klingt das so nicht als Zitat, also es ist schon eine andere Melodie, aber es klingt so vom Rhythmus und von der Wucht so ein bisschen nach dem Kanonensong von Kurt Weill. Naja, und dann haben wir eben einen Schauspieler, der sich mit dünner Stimme irgendwie durch dieses Lied hindurchschummelt. Und auch das gesamte Bochumer Ensemble hat an diesem Abend sehr überschaubare gesangliche Fähigkeiten, was die Bemühungen des Orchesters schon zunichte macht. Und auch was Moritz Eggert hier musikalisch eingefallen ist, das bleibt doch, weil es eben dann doch immer wieder an Kurt Weill erinnert, doch zwei Klassen unter der zu Recht sehr berühmten Vorlage.
Nun kann man ja sagen, Stefan Keim, falsche Töne nimmt man in Kauf, wenn man dafür komplexe, wahre Gefühle geboten bekommt. Ist das so?
Ja, das ist ja das, weswegen ich auch singende Schauspieler eigentlich ganz großartig finde und dann ja auch nun wirklich es überhaupt nicht wichtig ist, ob da jetzt ein Triller richtig sitzt oder so. Aber und da ist die Ecke, wo ich nicht verstehe, was Johann Simons da gemacht hat. Das Ganze wirkt so unterprobt. Das sind ja hervorragende Schauspieler. Ich will jetzt die Namen nicht nennen, weil es wirklich berufsschädigend ist, mit diesem Abend in Verbindung gebracht zu werden. Und ich habe sie alle in großartigen Rollen gesehen. Das sind Schauspieler, die etwas können. Es sind prominente Leute dabei und sie stehen auf der Bühne und wissen nicht, was sie machen sollen. Dann fällt der eine mal vom Stuhl und steht wieder auf, weil er ja betrunken spielen muss. Die spielen sogar richtig schlecht betrunken. Ich habe wirklich den Eindruck, Johann Simons muss beim Lesen dieses Textes selbst eingeschlafen sein, ständig, und dann irgendwann seinem Ensemble gemacht haben, bringt den Abend irgendwie über die Bühne, es muss nach 90 Minuten auch mal Schluss sein. Und sowas habe ich von ihm. Das ist doch ein Regisseur, der Texte durchdringt, der so intelligent ist, der immer den Bezug zur Gegenwart sucht, der Gefühle auf die Bühne bringt. Und dann so ein dummer, zäher, grauenhafter Abend. Am Schluss wird es sogar schmierig. Dann steht nämlich plötzlich im Publikum ein Bergmannschor auf und singt das Steigerlied. Das muss man vielleicht den Menschen außerhalb des Ruhrgebiets erklären. Das ist sowas wie das Vaterunser in der Kirche. Das Steigerlied ist etwas, darauf kann man sich im Ruhrgebiet einigen. Der kleinste gemeinsame Nenner. Da singt man immer mit und klatscht. Und das kommt jetzt am Schluss dieses misslungenen Abends, um noch irgendwie die Kurve zu kriegen. Trotzdem hatte ich den Eindruck, die Leute waren gelangweilt. Nach einem kurzen Applaus verließ man fluchtartig das Musikforum Bochum.
Die Bochumer Symphoniker und das Bochumer Schauspielhaus haben zu ihrem gemeinsamen 100. Geburtstag ein Fest für Mackie Uhr aufgeführt. Alles andere als eine Glanzleistung für unseren Kritiker Stefan Keim.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit rund 140 selten oder noch nie in Deutschland gezeigten Werken präsentiert die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen im K20 einen unbekannten Edvard Munch. Ausgewählt hat die Gemälde, Druckgrafiken und Skulpturen Karl-Uwe Knausgård. Nach seinen autobiografischen Romanen sind Leser weltweit geradezu süchtig. Man kann sagen, kurz vor der Frankfurter Buchmesse ist den Norwegern mit dieser Kombination ein echter Coup gelungen. Michael Köhler über eine Doppelspitze, die große Gefühle verspricht.
Größer konnte der Widerspruch kaum sein. Edvard Munch lebte seit 1902 zurückgezogen und scheu, malte täglich, war einsam. 100 Jahre später bei der Pressekonferenz in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, heute reichlich Öffentlichkeit. Viele Fernsehkamerateams, die den norwegischen Literaturstar Karl Ove Knausgård vor Gemälden seines Landsmannes sehen und filmen wollten. Wortreich wurde da über Einsamkeit, Sehnsucht, Verschwiegenheit und Angst des modernen Menschen gesprochen. Ich konnte Karl Ove Knausgård zu einem späten, bislang nie gezeigten Bild von 1942 befragen. Maler an der Hausfassade. Ein Selbstporträt?
I think it is one of his very last paintings. It was very old.
Das ist eines seiner späteren Bilder. Wir haben das Motiv eines Malers, eines Ateliers, und der Maler malt sich. Ich denke schon, dass das ein Kommentar seiner eigenen Arbeit ist. Es gibt ja auch das andere Selbstporträt, wo er fast nackt, sehr alt auf dem Bett neben einer Uhr sitzt. Er sieht den Betrachter an, sieht aus wie ein Niemand. Aber er ist natürlich jemand. Ich beziehe mich ein wenig darauf. Ich glaube nicht, dass es ein direkter Kommentar ist, aber es ist schwer, es nicht so zu sehen. Er war ein Maler, sein Leben lang, malte jeden Tag. Das ist es, was er tat. Es ist kein großartiges Gemälde, aber es wurde zuvor noch nie gezeigt. Das erste Mal wurde es in Oslo gezeigt. Das macht es wert, es zu zeigen, um seiner selbst willen.
Als das Munch-Museum Oslo den berühmten Schriftsteller einlud, eine Ausstellung zu kuratieren, dachten sie, Knausgård würde über den Literaten Munch schreiben. Denn der hatte auch viel verfasst. Aber, so Knausgård, ich habe sie wohl sehr enttäuscht. Ich habe alles Literarische weggewischt und mich auf das Visuelle konzentriert. Munch sei so bekannt und ikonisch geradezu, dass man die Bilder ja gar nicht mehr richtig sehe.
Ich habe ein Buch über Munch geschrieben und die Leute haben mich gefragt, schreibst du wirklich ein Buch über Munch oder über dich? Sehen Sie, wenn Sie Kunst betrachten, können Sie es nie wissen. Sie müssen investieren, mitbringen, was Sie haben, wenn Sie ein Bild betrachten. Beides zusammen erzeugt, was das Bild für Sie ist. Was ich als Schriftsteller erfahren habe, ist die Frage, verstehen Sie wirklich Munch oder verstehen Sie sich selber? Ich weiß es nicht.
Parallel zur Ausstellung hat Karl Ove Knausgård ein Buch vorgelegt über Munch und seine Bilder. Es heißt »So viel Sehnsucht auf so kleiner Fläche«. Für Susanne Gensheimer, die Direktorin von K20 der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, ist das alles eine gelungene Zusammenarbeit.
Es geht, finde ich, in der Ausstellung wirklich primär um Edvard Munch. Ich habe nicht den Eindruck, dass Knausgård hier über sich spricht, wobei natürlich die subjektive Wahrnehmung immer auch in allem, was man macht, mit einfließt. Auch bei einem Museumskurator ist es so, dass sie irgendwann auch subjektive Entscheidungen fällen.
Bedeutungsschwer geht es beim Maler wie beim Literaten um die großen Dinge. Um das Leben, Lieben, das Sterben, die Beziehung zwischen den Geschlechtern. Wie ein sehr subjektiver Kommentar zu den vielen Gemälden von Männern, die in der Gegenwart von Frauen Angst bekommen und deshalb buchstäblich gesichtslos bleiben, lesen sich die Wandtexte von Knausgård. Etwa dieser.
Munch interessierte sich dafür, wie ein Bild ein anderes Bild verändern konnte, wie die Beziehung und der Kontext mehr erschufen als die einzelnen Werke, einen Klang, wie er es nannte. Und so ist es auch mit den Menschen. Zusammen sind wir mehr als einzelne Individuen und wir leben im Gesicht des anderen, nicht in unserem eigenen. Das sehen wir nicht.
Edvard Munch ließ seine Bilder buchstäblich im Regen stehen. In seinem Außenatelier verwitterten, alterten die Gemälde wie Menschen. In Düsseldorf darf der Besucher mit Hilfe des norwegischen Literaturstars Karl Ove Knausgård an dessen und den eigenen intensiven Gefühlen teilhaben, sich gewissermaßen bei der Rührung über die Innenwelt des Malers und auch des Betrachters zuschauen. Beides lohnt es zu entdecken.
Edvard Munch gesehen von Karl Ove Knausgård. Bis zum 1. März kann man 140 selten oder noch nie gezeigte Bilder im K20 in Düsseldorf sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Für die Tageszeitung Die Welt sind Peter Handke und Olga Tokarczuk die neue Doppelspitze. Eine ziemlich vermurkste Metapher für einen Künstler und eine Künstlerin, deren Namen ohne den Literaturnobelpreis vielleicht nie in einem Atemzug genannt worden wären. Aber nun, Das wortgewaltigste Kurzporträt Peter Handkes steht im Berliner Tagesspiegel. Laut Gregor Dotzauer ist Handke ein weltberühmter Autor, den nur noch Eingeweihte lesen. Ein heiliger Franziskus aus der Pariser Vorstadt, der mit den Bienen und Pilzen spricht. Der eremitische Fürst eines Friedens, der den geliebten Bleistift Zornesrot in einen tödlichen Speer verwandeln kann. Ein großer Wanderer, der am Wegesrand bei Tag mystische Dingkonstellationen erkennt, deren Kraft sich auch auf den Leser überträgt. Und ein Visionär, der seine einzigartige Divinationsfähigkeit sofort verliert, wenn er sich über das Tatsächliche erhebt und gegen Welten einklagt, wo ein klares Urteil über die Wirklichkeit gefordert ist. Dass man sich auch weniger ekstatisch artikulieren kann, beweist Elfriede Jelinek in der Süddeutschen Zeitung. Die Preisträgerin von 2014 würdigt Handke mit den schnoddrig-ironischen Worten: Er hätte ihn auf jeden Fall früher als ich bekommen müssen, er wäre längst dran gewesen. Aber was lange währt, wird endlich gut. Der Volksmund hat immer recht. Und jetzt hat es auch einen Preisträger bekommen, auf den es endlich stolz sein kann, das dazugehörige Volk. Er ist ein Meister, ein lebender Klassiker. Da gibt es gar keine Diskussion. Die Tageszeitung ist das einzige Blatt, das die Würdigung Olga Tokarczuks vor die Würdigung Peter Handkes stellt. Oder genauer, sie wird auf der Taz-Seite oben gewürdigt, er unten. Es ist vor allem der Glaube an die Natur, auch die des Menschen, der in Tokarczuks Romanen immer wieder Gestalt annimmt. Ein Glaube, der ihr den Wechsel der Perspektive ermöglicht wie kaum eine andere. Eine Kraft, die etwas Mythisches hat, so wie ihr früher Roman Ur und andere Zeiten, in dem sie in eindrucksvollen Bildern einen Bogen der Geschichte Polens von 1914 bis heute schlägt. Geburt, Leben, Sterben, der Lauf der Dinge eben. So Uwe Rada in der Taz. Polen ist eine literarische Supermacht, behauptet die Neue Zürcher Zeitung. Ulrich M. Schmidt führt zum Beweis die drei bisherigen polnischen Literaturnobelpreisträger an: Henryk Sienkiewicz, Miloš Czesław, Wisława Szymborska. Und lobt die vierte, allerdings mittels arg abgenudelter Formulierungen, nämlich diesen. Mit Olga Tokarczuk wird eine herausragende literarische Stimme geehrt. Ihr Werk zeigt in exemplarischer Weise, welch innovative Formen künstlerisches Erzählen annehmen kann. Damit setzt sie nicht nur neue Maßstäbe für die polnische Literatur, sondern auch für die Weltliteratur. Zurück zu Handke, über den die deutschsprachigen Feuilletons erkennbar besser im Bilde sind als über Tokarczuk. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hält Hubert Spiegel fest: Kindlich stolz ist Handkes Anspruch, der Hüter der Sprache zu sein, der Wächter der wahren Empfindungen, ein Unzeitgemäßer, in dessen Spätwerk plötzlich auch ganz unerwartete Töne auftauchen. Seit Kali, eine Vorwintergeschichte von 2007, und Die moravische Nacht wurde Handke ein wenig leichter, spielerischer, zuweilen sogar selbstironisch. Der früher oft gravitätisch tönende hohe Priester der erzählenden Prosa spielte nun auch mit Märchenklängen. Hubert Spiegel in der FAZ. Unterdessen betont Mara Delius in der Welt, dass die beiden Nobelpreise nach den Akademie-Skandalen von besonderer Bedeutung sind. Die Antwort auf die Frage, wozu es den Nobelpreis gibt, lautet also in diesem Jahr: Nein, eben nicht einfach dafür, große Literatur auszuzeichnen, sondern um einen Akt der Selbstreinigung und Selbstversicherung zu vollbringen. Ein Paradox des Schuldabbaus, das gleichzeitig rückwärts und vorwärts will. Wussten Sie übrigens, dass Olga Tokarczuk und Peter Handke zusammenwohnen? Okay, nicht leiblich. Wohl aber an dem Ort, dessen Name in einer FAZ-Unterzeile auftaucht, nämlich dem Wohnort Sprache.
Arno Otsesek hat die Kulturseiten vom Freitag gelesen. Zeit für Love, Respect, Peace mit Wallis Bird, die sich vor ein paar Jahren von Irland auf den Weg nach Berlin gemacht hat.